Wir beschäftigen uns jetzt mit dem adulten Patienten und mit dem diffus großzelligen B-Zell-Lymphom. Das sind meine Disclosures. Wenn man sich das diffus großzellige B-Zell-Lymphom und die Therapielandschaft anschaut, dann sieht man, dass von allen Patienten ungefähr 60-65% der Patienten mit der Erstlinientherapie R-CHOP geheilt werden können. Circa 10-15% der Patienten sind primär refraktär, aber es rezidivieren leider auch initial geheilte Patienten, circa 20-30%. Und für diese Patienten muss man eine Zweitlinientherapie etablieren. Das wäre eigentlich eine autologe Transplantation. Nur leider eignen sich da wiederum nur ungefähr die Hälfte dieser Patienten aufgrund ihres Alters oder auch ihrer Begleiterkrankungen. Von den Patienten, die primär geeignet wären, sprechen aber wiederum nur 55% auf die Zweitlinientherapie an. Und Patienten, die nicht ansprechen, kann man dann auch nicht autolog transplantieren. Die wir dann transplantieren können, das sind vor allem die, die ich bei uns auf der Abteilung dann auch sehe, die sprechen zu einem großen Prozentsatz an, aber rezidivieren leider auch im weiteren Verlauf. Und für die Patienten, die man nicht transplantieren kann, weil sie einfach zu alt sind oder Begleiterkrankungen haben oder nicht ansprechen, und für die, die nach Transplantation rezidiviert sind, gibt es eigentlich dann keine wirklich sehr gute Therapieoption. Und das zeigt uns dieses Bild. Das ist eine retrospektive Studie von über 600 Patienten, die sich Patienten angeschaut haben, die primär nicht auf Therapie angesprochen haben, beziehungsweise innerhalb von einem Jahr nach autologer Transplantation rezidiviert sind. Und man sieht eigentlich, dass das mediane Gesamtüberleben wirklich sehr erschreckend bei knapp 6 Monaten liegt. Und die Ansprechraten dieser Patienten liegen bei 7% komplette Remissionen und 18% partielle Remissionen. Und Patienten, die auf die Zweitlinientherapie nicht ansprechen, haben überhaupt nur ein medianes Überleben von 4 Monaten, also sehr eingeschränkt. Eine zweite Studie, die mehr Patienten retrospektiv analysiert hat, über 5000, die sogenannte SEAL-Studie, die hat sich noch einmal angeschaut im Zeitpunkt 24 Monate nach Ansprechen auf die Erstlinientherapie. Und wie schaut es für die Patienten aus, die innerhalb dieser 24 Monate rezidivieren oder die eben in Remission bleiben? Und man sieht, dass ca. 30% der Patienten eben nach 2 Jahren ein Rezidiv erleiden, und für die ist das Gesamtüberleben eben genauso prekär wie für die Patienten, die ich vorher gezeigt habe. Und das mediane krankheitsfreie Überleben bei diesen Patienten liegt ungefähr bei 7 Monaten. Aber die Patienten, die 2 Jahre in Remission bleiben, die haben ein sehr schönes Gesamtüberleben von eigentlich nach 5 Jahren doch weit über 80%. Wie schaut es bei unseren Patienten mit einer allogenen Transplantation aus? Dazu muss man sagen, dass Patienten mit einem Non-Hodgkin-Lymphom primär eine sehr hohe transplantassoziierte Morbidität und Mortalität haben. Also es ist nicht der Patient, den man gerne wirklich transplantieren möchte, allogen. Trotz besseren Konditionierungsregimen, trotz dosisreduzierter Konditionierung sind die Langzeitergebnisse nicht immer sehr gut und vor allem mit einer hohen Beeinträchtigung der Lebensqualität, weil eine chronische GVHD meistens die Patienten sehr krank macht. Hier wurde in einer italienischen Studie untersucht, ob das die Inklusion von CD20-Antikörper in die Konditionierung einen Benefit vielleicht bringt in der Transplantation. Man sieht eigentlich hier, dass es hier keinen Benefit gibt und das Gesamtüberleben bei Patienten nach allogener Transplantation liegt bei 3 Jahren ungefähr bei 65% und das krankheitsfreie Überleben circa bei 50%. Jetzt möchte ich zu den neuen Therapieoptionen kommen. Für Patienten mit diffus großzelligem B-Zell-Lymphom haben wir die Möglichkeit, 2 zugelassene Therapeutika verwenden zu können, die beide nicht nur von der FDA, sondern auch jetzt von der EMA seit letztem Jahr zugelassen sind. Das eine ist Kymriah, über das Chris schon sehr viel erzählt hat. Die andere Substanz nennt sich Yescarta, Axicaptagen Zilolizol von der Firma Kite Gilead. Beide sind zugelassen für eben diffus großzellige Lymphome, allerdings Yescarta zusätzlich noch für primär mediastinale Lymphome. Bei uns eben auch, wie bei den Kindern, eigentlich erst bei Patienten, die nach einer Zweitlinie oder auf die Zweitlinie nicht ansprechen, beziehungsweise nach Transplantation rezidiviert sind oder primär refraktär sind. Ich möchte ganz kurz die Studienlandschaft zeigen, die vorher auch schon erwähnt worden ist. Das sind Bilder aus 2017, wo die Zulassungsstudien gelaufen sind. Und wenn man sich anschaut, wie weltweit Studien durchgeführt wurden, dann sieht man, dass in Nordamerika 97 Studien gelaufen sind, in China 66 und in ganz Europa 14 Studien. Und man sieht, dass zwei in Österreich waren. Das war eben die Kinderstudie im St. Anna und die Studie der Erwachsenen im AKH. Ganz kurz die Ergebnisse der Zulassungsstudie für Yescarta. Hier möchte ich zeigen, dass 100 Patienten oder 101 Patienten schlussendlich dieses Produkt infundiert bekommen haben, eben die CAR-T-Cells. Es waren aber mehr Patienten in die Studie aufgenommen, aber aufgrund eben Situationen wie Sterben in der Wartezeit, bis das Produkt zur Verfügung kommt, Progression, konnten nicht alle Patienten das Produkt schlussendlich erhalten. Die Ansprechraten zusammengefasst sind komplette Remissionen 55%, wenn man sich vorher überlegt, es waren nur 7% der Patienten eigentlich, die in dieser Situation sind, sind diese Ansprechraten doch wunderbar und eine partielle Remission von 28%, also das Gesamtansprechen bei 80%. Allerdings, wie schaut es mit der medianen Ansprechdauer aus? Das zeigt hier die obere Grafik. Die dunkelblaue Kurve zeigt alle Patienten, die in irgendeiner Art und Weise angesprochen haben, also komplett oder nur teilweise. Und hier liegt das mediane Ansprechen bei einem knappen Jahr, also bei 11 Monaten. Patienten, die eine komplette Remission erreichen konnten, da ist das mediane Ansprechen noch nicht erreicht, wohingegen bei den Patienten, die nur teilweise angesprochen haben, das mediane Ansprechen dann nur mehr bei 2 Monaten liegt. Wie schaut es mit dem progressionsfreien Überleben aus? Und das ist im Median auch bei knapp einem halben Jahr. Das heißt also, Patienten, die angesprochen haben, bleiben nicht immer in Remission. Es kommt trotzdem zu Rezidiven oder zu Progressionen, wenn keine CR erreicht worden ist. Aber manchmal hat man auch die Chance, mit einer weiterführenden Therapie dann wieder eine Verbesserung erreichen zu können. Das mediane Gesamtüberleben hier, also die unterste Kurve dargestellt, ist jetzt auch noch nicht erreicht. Und man sieht, dass nach 2 Jahren dann doch um die 70% der Patienten noch am Leben sind. Die Zulassungsstudie für Kymriah wurde eben, wie die Chris auch gesagt hat, in Österreich durchgeführt, hier bei den Erwachsenen eben. Die Herstellungszentren lagen entweder in Amerika oder in Deutschland. Das war das Fraunhofer-Institut in Leipzig. Bei dieser Studie konnten 111 Patienten schlussendlich ihre Therapie erhalten. Die Ansprechraten wirken vielleicht etwas geringer mit kompletten Remissionen von 40% im Vergleich zu 55%, aber das waren die initialen Daten. Also jetzt hat man schon ein längeres Follow-up, um die 2 Jahre oder mehr, und da gleicht sich dann, das zeige ich in einem späteren Bild, noch an. Die Studien sind, also die Produkte sind dann sehr vergleichbar. Auch hier das progressionsfreie Überleben unterschiedlich bei Patienten, die eine komplette Remission erreicht haben, im Vergleich zu den Patienten, die eben auch keine, also nur eine partielle Remission erreicht haben. Was man hier auf dem linken Bild unten sieht, ist, dass die Patienten, die dann zumindest 3 Monate eine Remission hatten, dann doch eine sehr schöne Wahrscheinlichkeit haben, in Remission zu bleiben. Das Gesamtüberleben hier für alle Patienten liegt im Median bei einem knappen Jahr, vergleichbar mit der vorherigen Studie, wobei für die Patienten, die in kompletter Remission sind, diese Ergebnisse doch deutlich besser ausschauen. Ich möchte kurz herausgreifen die Dauer des Responses hier bei den Patienten, und zwar, wenn man sich anschaut, Patienten, die in kompletter Remission sind, haben zu fast 80% eine Wahrscheinlichkeit, nach einem Jahr noch immer in kompletter Remission zu sein. Also das ist eigentlich sehr erfreulich. Und wenn man sich alle Patienten anschaut, die angesprochen haben, dann sind es 65% dieser Patienten, die dann nach einem Jahr rezidivfrei bleiben. Hier haben wir gemeinsam mit dem Georg Hopfinger in einer Arbeit die Ergebnisse der Zulassungsstudien gegenübergestellt. Hier eben für Juliet, das ist der Name der Erwachsenenstudie, für Kymriah, hier für Yescarta. Und diese zwei Studien sind durchgeführt oder laufen gerade auch noch bei uns auf der Abteilung in der europäischen Variante. Lisocaptagen Maraleucel, eines der nächsten Produkte werden, das zugelassen wird. Das ist von der Firma Celgene. Wie man sieht, sind alles diffus Large B-Zell-Lymphome. teilweise inkludiert mit transformierten follikulären Lymphomen und primären mediastinalen Lymphomen. Man sieht, dass in allen Studien die Patienten im Median doch 3 Vortherapielinien erhalten haben und ein Großteil der Patienten auch autolog transplantiert wurde. Also bei Juliet waren es 49%, im Zuma-Trial, also für Yescarta 21%. Was unterschiedlich ist in allen Studien, und das ist auch noch etwas, wo man nicht genau weiß, was das für einen Einfluss aufs Outcome hat, ist die Lymphodepletionstherapie, die für alle Studien relativ unterschiedlich aufgebaut war. Kann man in der Juliet-Studie zusätzlich auch Bendamustin verwenden oder eben Fludarabin mit 25 und Endoxan mit 250 Milligramm. Dann schaut es in der nächsten Studie mit 30 und 500 Milligramm und in der wieder darauffolgenden Studie mit 30 und 300 Milligramm ein bisschen anders aus. Was auch einen gewissen Unterschied gemacht hat in den Patienten, die zur Infusion gekommen sind, war, dass das eine Bridging-Therapie zwischen dem Einschluss in die Studie und dem der Reinfusion der CAR-T-Zellen zum Beispiel beim Zuma-Trial gar nicht erlaubt war. Die Zellen sind relativ bald gekommen, die Patienten mussten aber trotzdem diese 3 Wochen ungefähr, 3 bis 5 Wochen, die es gedauert hat, mussten sie ausharren und durften eben keine andere Therapie erhalten, wohingegen in anderen Studien eine Salvage-Therapie nach zentrumspezifischen Kriterien erlaubt war. Wenn wir uns die Toxizität anschauen, wie Chris gesagt hat, Zytokin-Freisetzungssyndrom und auch eine Neurotoxizität, dann kann man hier sehen, dass das doch relativ unterschiedlich verteilt ist. Das ist sicher teilweise auch die Folge von den unterschiedlichen Produkten. Also verwenden wir bei Kymriah 4-1-BB als co-stimulierenden Faktor, dann haben wir CD28 bei dem Zuma-Trial und das zeigt oder das bewirkt, dass sich die Zellen viel rascher expandieren und dass es schneller zu einem Peak kommt im Körper und wenn die Zellen gut sich vermehren, dann eben auch zu einem rascheren Zytokin-Freisetzungssyndrom und vielleicht auch zu einem stärkeren und auch zu einer höheren Neurotoxizität. Ganz unten im roten Kasten habe ich nur die 12 Monate krankheitsfreies Überleben und Gesamtüberleben aufgelistet und man sieht, dass es hier eigentlich dann nicht mehr so große Unterschiede zwischen den ersten beiden Studien gibt. Initial Gesamtansprechen mit 50% versus 80% ist doch noch deutlich mehr als progressionsfreies Überleben von 65% versus 73% nach einem Jahr. Ganz kurz möchte ich die 12 Patienten zeigen, die wir in die Studie einbringen durften. Hier sieht man in den dunkelblauen Balken, das ist die Zeit vom Einschluss bis zur Infusion des Produktes und der hellblaue Balken ist dann die Zeit anschließend. Was man schon einmal sieht, leider, ist, dass einige Patienten die Infusion gar nicht erlebt haben, weil sie einfach progredient waren und die Zellen doch sehr lange benötigen, bis sie wieder zu uns vor Ort zur Verfügung stehen. Von den 9 Patienten, die wir infundieren konnten, haben 5 Patienten eigentlich gar nicht angesprochen und sind im weiteren Verlauf dann alle verstorben. 4 dieser 9 infundierten Patienten haben angesprochen, teilweise mit kompletten Remissionen beziehungsweise mit einer partiellen Remission, die dann in eine komplette Remission übergegangen ist. Eine Patientin hat rezidiviert lokal in der Nebenniere und hat auf die nächste Therapie Lenalidomid wieder mit einer kompletten Remission angesprochen, hat dann später ein zweites Mal rezidiviert, hat jetzt Ibrutinib und ist seitdem stabil. Ein Patient hat leider im späteren Verlauf aufgrund seiner langdauernden Chemotherapie initial als follikuläres Lymphom später transformiert und doch seit 6 Jahren schon behandelt, ein MDS entwickelt und ist leider in einer schweren Infektion in der Wartezeit auf die allogene Transplantation verstorben. Wir haben bei unseren Patienten ein Überleben von ungefähr 45% bis jetzt nach 3 Jahren und haben aber doch bei 3 Patienten eine Langzeit-CR zeigen können und bei 4 Patienten ein Langzeitüberleben von über 2 Jahren für eine Kohorte, die eigentlich im Median nur 6 Monate zu leben hat. Wie schaut es derzeit aus? Also wir haben ja mehrere Studien, Gott sei Dank, zur Verfügung. Wir haben 3 Studien, die wir bespielen dürfen und auch jetzt das kommerzielle Produkt. Wir haben mittlerweile bei 29 Patienten Leukozyten gesammelt für die Herstellung von CAR-T-Cells. 19 Patienten sind infundiert, 2 warten auf das Produkt derzeit. 5 können wir im Moment mit dem Ansprechen noch nicht beurteilen, weil die Therapie innerhalb der letzten 3 Monate gekriegt haben und eine wirklich gute Beurteilung erst 3 Monate nach der Infusion durchgeführt werden kann. Aber 12 Patienten leben, 7 Patienten haben von 14, die wir auswerten können, initial mal angesprochen. Ein Patient ist eben verstorben, wie vorhin gesagt, an einer Infektion. Und von den angesprochenen Patienten haben zwar 5 Patienten wieder mal rezidiviert, aber konnten zumindest mit einer weiterführenden Therapie oder werden mit einer weiterführenden Therapie derzeit stabil gehalten. Ein wichtiger Punkt zu wissen, wenn man in die kommerzielle Richtung denkt und die verfügbaren Produkte ordern darf, ist, dass Patienten, die mehr Linien als Vortherapie haben, nicht so gut ansprechen wie die, die halt weniger Linien haben. Das heißt, zugelassen sind die Produkte ab der 2. Linie. Wenn ich jemanden identifiziere, der nicht anspricht und wo die Wahrscheinlichkeit einer nächsten besseren Therapie nicht gegeben ist, wäre es günstig, rechtzeitig daran zu denken, dass wir jetzt diese Option eben auch zur Verfügung haben. Am letzten ASH im Dezember letzten Jahres wurden die Real-World-Data in Amerika gezeigt, also das ist nicht mehr die Studienlandschaft, sondern wie schaut es aus mit den verfügbaren Produkten. Und wenn man da drüber über diese Kurven jetzt die Studien legt, dann sieht man, dass eigentlich die kompletten Remissionen mit den jetzigen Produkten, mit den kommerziellen Produkten, mit den Patienten, die außerhalb von Studien behandelt werden, gleich gut ausschauen, dass aber die partiellen Ansprechraten noch deutlich besser sind. Also möglicherweise kriegt man die Produkte ein bisschen schneller als in der Studie, wo man ständig auf Slots warten muss und hat damit einen weniger kranken Patienten zur Verfügung. Vielleicht möchte ich ganz kurz nur noch Österreich zeigen. In Österreich haben wir 6 Zentren identifiziert, die CAR-T-Cells verabreichen können sollen, um die Bevölkerung gut abdecken zu können. Das sind 5 Zentren, die Erwachsene behandeln und ein Zentrum, das Kinder behandelt. Ich habe Ihnen hier abgebildet, welche Studien laufen. Kommerzielle Produkte können natürlich, sobald die Firma ein Zentrum akkreditiert hat für diese Therapie, auch verabreicht werden. Aber man sieht, dass wir hier eben schon beginnen, alles ist CD19. Die neue Studie von Miltini für die Erwachsenen wird auch CD20 inkludieren. Das ist für die Kinder leider keine Option, aber wir werden daran arbeiten, dass wir vielleicht, so wie die Christa es gesagt hat, teilnehmen können, um einfach auch einen Beitrag zu leisten für Österreich und vielleicht unsere eigene Produktion irgendwann einmal aufbauen zu können. Damit komme ich schon zu meiner Zusammenfassung. Was sind die Challenges, die wir jetzt im klinischen Alltag haben? Also das ist sicher die Verfügbarkeit des Produktes vom Zeitpunkt der Bereitstellung der Leukozyten bis zur Rücknahme des Produktes. Ich habe Ihnen hier unsere ersten Studienpatienten gezeigt und man sieht, dass die dunkelblauen Balken sind die Zeit, die Tage, die wir benötigt haben, vom Sammeln der Zellen bis zum Verschicken ins Ausland. Und die hellblauen Balken inkludieren dann die Tage, die wir benötigt haben, vom Sammeln der Zellen, bis wir die Zellen zurückbekommen haben. Und man sieht, dass es doch bei einem Patienten 4 Monate eigentlich gedauert hat, bis die Zellen wieder da sind. Die Qualität des Ausgangsmaterials ist wichtig, das haben wir heute schon gehört. Und aber auch die Produktqualität ist wichtig. Habe ich genug T-Zellen, Transfizierte vorhanden und können die auch im Körper sich wirklich vermehren und auch eine Antitumorwirkung entfalten? Und wichtig ist eben für uns auch zu wissen, wann ist der optimale Zeitpunkt, diese Zellen zu sammeln, wie viel Chemotherapie vertragt der Patient, funktionieren die Zellen noch? Was mache ich in der Zwischenzeit, wo ich warte? Welche Bridging-Therapie? Kann ich eine bessere oder andere Lymphodepletionstherapie verwenden? Wie gehe ich mit den Nebenwirkungen um? Und wie kann ich die Resistance gegen die CAR-T-Cells durchbrechen? Das sind unsere Fragen, die wir uns derzeit stellen und an denen wir arbeiten. Ja, damit bin ich am Ende und möchte mich fürs Ausharren und für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.